Goodcast, der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality.
Hallihallo Welt da draußen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass ihr euch die Zeit nehmt, um diesen Podcast zu hören. Ein wirklich schöner Podcast. Heute zu Gast bei mir Janina Breitling. Janina ist Gründerin von Nookies. Sie ist aber darüber hinaus noch ganz viel, viel, viel mehr. Sie ist Weltreisende. Sie hat mit ihrem Sohn zusammen sehr viele Länder bereist. Sie hat ein Kinderbuch geschrieben. Sie hat eine Stiftung gegründet. Sie war Reporterin. Wirklich, es ist total verrückt, was sie alles zu erzählen hat. Deswegen gliedert sich das Gespräch auch in zwei Phasen. Am Anfang, nach unserem sehr fröhlichen Einstieg, weil wir hatten ein tolles Vorgespräch und sind damit ganz viel Schwung in dieses Gespräch gegangen, reden wir sehr viel über die Weltreise, wie das war, was sie erlebt hat, was es mit ihr gemacht hat. Wir fragen uns gemeinsam, was ist das eigentlich, was Menschen dazu bringt, Gutes zu tun und sich zu trauen, Dinge zu machen. Und im zweiten Teil sprechen wir dann über Nookies und darüber, wie unterrepräsentiert dieses ganze Thema Menstruation immer noch ist. Ein wirklich spannendes Gespräch. Es gibt eine ganze Menge zu erfahren. Bleibt auf jeden Fall dran, auch wenn es diesmal länger ist als sonst. Das Gespräch hat knapp über 40 Minuten. Aber jede einzelne Minute lohnt sich. Vergesst nicht, lasst einen Kommentar da, hebt einen Daumen, abonniert diesen Podcast und schickt gerne mal Feedback, mit wem ich noch reden sollte. Ich freue mich über eure Rückmeldung. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß. Los geht's. Hallo Janina.
Janina.
Hallo Janina. Janina, oh scheiße.
Ja.
Oh Gott, kein guter Start, ne? Ja. Aber ey, aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich habe gestern eine ganze Menge E-Mails geschrieben und ungelogen von den Antworten, die ich bekommen habe, wurde ich in dreien falsch angesprochen.
Ja.
Julian, Julia und Bertram.
Bertram?
Mein Nachname.
Ach so, okay. Ich finde es immer sehr witzig, wie viele, wie Menschen Nookies falsch aussprechen. Nookies, Nooks und dann auch ganz falsch schreiben. Und deswegen ist jetzt der Running Gag bei uns zu Hause, das heißt Nookie, also Nookie. Wie die Nookies.
Das wie mit Librelio, da gibt es ganz viele Varianten. Es gibt Librello, Librelio, Librello, wir haben hier schon alles gehört.
Oh Mann, ich lache jetzt schon Tränen. Wie soll das weitergehen? Eine Minute 53.
So, wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass ich ganz viele Fragen vorbereitet habe. Und dann habe ich erzählt, dass ich von diesen Fragen in der Regel gar keine nehme.
Ja.
Weil meine Einstiegsfrage häufig so gut ist, dass die den Rest bestimmt. So, und ich habe folgende Einstiegsfrage.
Ja.
Was braucht es, um sich zu trauen?
Mut. Und einfach machen.
Aber einfach machen hört sich so einfach an.
Nein, einfach machen kann auch einfach sein, wenn man es einfach macht.
Okay, damit wären wir auch am Ende angekommen. Dein Leben ist ja schon davon gekennzeichnet, dass du dich irgendwie immer einfach getraut hast.
Mm.
Aber das ist ja eine Selbstsicherheit, die man mitbringt, weil man es irgendwie vielleicht in sich drin hat. Wo hast du es hergehabt?
Man könnte es natürlich auch so sagen, dass es eine Naivität ist. Weil manchmal denke ich mir auch so, wenn ich zurückschaue, krass, dass ich das einfach gemacht habe. Und ich habe oft gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Also zum Beispiel die Weltreise, das war halt so ein Impuls. Und dann habe ich das einfach gemacht und war in diesem Strudel des Machens eigentlich drin, ohne richtig drüber nachzudenken. Also ich bin dann immer die nächsten Steps gegangen, zum Beispiel ein Flugticket buchen oder Unterkunft buchen oder die Wohnung untervermieten oder Sachen verkaufen, ohne richtig drüber nachzudenken. Also ich war dann so in diesem Strudel drin und das hat mir oft geholfen.
Hast du das Ziel vor Augen gehabt oder hast du dich nach vorne gearbeitet?
Ich habe das Ziel vor Augen gehabt, eine Weltreise zu machen. Mhm. Aber jetzt zum Beispiel, wo wir hingefahren sind, da habe ich mich dann einfach treiben lassen.
Ich muss das alles ein bisschen sortieren. Ich habe so viele Fragen. Ich habe vor allem, vielleicht fangen wir damit an, ich habe ganz viele Schnittstellen festgestellt.
Aha.
Wir haben auch vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren, haben wir nicht unsere Wohnung aufgelöst, so wie du, so super radikal. Sondern wir haben uns ein Wohnmobil gekauft und sind ein halbes Jahr mit unseren Kindern durch Europa gefahren.
Ja.
Und ich habe ganz viel von dem, was du erzählt hast, wie das war, habe ich da wiedergefunden. Auch als du von Indien erzählt hast. Weißt du, was ich vorhin gedacht habe? Ich müsste die Kinder eigentlich wieder aus der Schule rausnehmen und nochmal losfahren.
Tatsächlich. Das ist auch etwas ganz Tolles, wenn man das macht. Da kann ich nur Werbung für machen. Ich habe das ja jetzt gerade wieder gemacht. Wir waren ja wieder unterwegs, wir waren ja wieder in Südafrika. Und viele, also was mich total überrascht, dass viele Leute dann immer so fragen, ach geht das? Und dann denke ich mal so, ja, weil einfach machen. Also ich möchte mir ja auch nicht von etwas wie einer Schule, einer Institution im Endeffekt mein Leben bestimmen lassen. Ja, das ist immer so ein Hintergedanke, du lachst, aber das ist ja so. Ich meine, das ist ja nur ein Teil des ganzen Aufwachsens und der ganzen Bildung. Deswegen, wenn die dann sagen so, okay, weiß ich nicht, dann denke ich immer, wisst ihr eigentlich, was Maxi auf der Weltreise gelernt hat und was der jetzt auch wieder in Südafrika gelernt hat? Und alles andere, das machen wir nebenher. Ja, also da jetzt irgendwie ein bisschen Online-School oder sonst was, das ist ja kein Hexenwerk. Aber was er mitnimmt an Bildung, das finde ich, das ist so, man tut den Kindern so einen Gefallen. Und Maxi sagt das so oft so, oh, danke Mama, dass wir so ein geiles Leben haben und dass wir das so gemacht haben. Und der denkt so oft über die Weltreise nach und wir reden da so oft. Und das ist einfach was uns für immer verbinden wird und was so einmalig ist. Und das habe ich, wie gesagt, also um nochmal auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, ich habe das einfach gemacht und genauso habe ich dann einfach das Unternehmen gegründet und genauso habe ich dann einfach mit der Stiftung angefangen und genauso habe ich dann gedacht, okay, Südafrika, ich möchte gerne wieder mit ihm reisen, was können wir machen? Erstmal einen groben Plan, ja wann? Okay, Winterzeit in Berlin ist irgendwie ein bisschen krass für uns, weil wir ja so lange im Ausland waren. Lass es uns im Winter machen. Okay, wohin? Okay, schauen wir mal, wo sind denn die anderen? Und Südafrika scheint ja so ein Berlin-Mitte-Ding zu sein. Das heißt, da ist man nicht ganz so abgekapselt vom Rest der Welt. Keine Zeitverschiebung oder nur eine Stunde. Und dann fange ich da einfach mit an und denke mir so, okay, cool, dann buche ich jetzt die Flüge oder dann vermiete ich jetzt die Wohnung unter oder dann verkaufe ich was, um Geld zu machen. Oder wie bringt mich das dann weiter für Nukis? Also es sind dann einfach immer so Dinge und dann denke ich, okay, ich mache das jetzt, weil dann funktioniert's.
Aber woher kommt dieses Vertrauen, dass es schon irgendwie werden wird?
Ich glaube, das ist in mir drin.
Warum?
Ich habe einfach...
Ja, warum?
Was soll denn passieren? Als ich damals diese Weltreise... Nee, wirklich. Also wenn du es mal runterbrichst, was soll passieren? Als ich damals diese Weltreise, als ich das entschieden habe für uns, dann habe ich halt, ne, habe ich angefangen, das zu planen und so bei mir zu Hause in der Küche, abends am Küchentisch, wenn Maxi im Bett lag. Bis ich dann, und da auch, ne, habe ich die Flüge gebucht, habe mir irgendwie den Blog schon parallel aufgebaut, habe da so eine Vision gehabt, was ich mache. Meinen Eltern habe ich das relativ schnell erzählt, die haben gesagt, ja, überrascht sie jetzt nicht wirklich, war jetzt keine große so Surprise, oh mein Gott. Die waren da eher ziemlich cool mit und dann habe ich das im Kindergarten erzählt. Und dann war die Nachfrage immer, was ist wenn? Ja, also genau das, was du gerade gesagt hast, ja, was ist wenn, was passiert? Die hauptsächlichen Fragen waren immer, was ist, wenn ihr krank werdet? Da habe ich mir gedacht, wenn wir krank werden, da gibt es ja auch andere Kinder, da gibt es andere Menschen, es wird da Ärzte geben, es wird da Medizin geben, also wo ist das Problem tatsächlich? Was ist, wenn euch das Geld ausgeht? Wenn uns das Geld ausgeht, kommen wir wieder zurück. Wir haben ja hier irgendwie noch unsere Wurzeln und das ist ja auch ein wahnsinniges Privileg, was ich mir da aufgebaut habe und was ich auch mit in die Wiege gelegt bekommen habe. Was ist, wenn euch was passiert? Ja, was soll uns denn passieren? Hier kann man auch vom Auto überfahren werden, ja, wenn man über die Kantstraße geht. Was ist, wenn ihr überfallen werdet? Hier kann ich auch überfallen werden. Und es ist uns ja nie was passiert. Das heißt, diese ganzen Fragen, die Leute hatten und diese Ängste, die habe ich in mir gar nicht gespürt, weil ich dachte mir immer, es kann doch überall passieren. Aber will ich mich deswegen von meiner Vision und von meinem Traum abhalten lassen? Das ist doch Quatsch.
Sind deine Eltern viel mit dir gereist?
Ja, die sind viel mit uns gereist, aber auch eher so im kleineren Kreis, würde ich sagen. Also wir sind dann irgendwie an die Ostsee gefahren oder nach Italien oder so. Also wir haben dann, ich glaube, als ich in der 4. Klasse war, waren wir doch tatsächlich einmal in Amerika, nee, zweimal sogar. Also die sind schon viel mit mir gereist und die sind auch jetzt, so wie du, mit dem Wohnmobil ganz viel unterwegs. Also ich glaube, diese Reisegene habe ich schon von denen mitgekriegt, aber es ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob man jetzt reisen will oder woanders sein Leben auch aufbauen. Das sind ja unterschiedliche Phasen und unterschiedliche Lebenswirklichkeiten. Und ich fand es dann halt auch toll, nachdem wir so viel gereist sind, auch in Indonesien unser Leben aufzubauen. So, und das ist halt nochmal ein Unterschied. Und da kommen auch nochmal ganz andere Herausforderungen auf einen zu, ja. Also irgendwo hinreisen einen Monat und da umher zu traveln, ist was ganz anderes, als dann in Indonesien ein Haus zu finden, eine Schule zu finden, die Sprache zu lernen, zu wissen, wie das da abläuft, die ganzen Visa-Geschichten und so. Das sind ja ganz andere Herausforderungen, die auf einen zukommen. Aber ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das immer dann einfach gemacht.
Wie hast du unterwegs Geld verdient?
Ich habe dadurch, dass ich viel verkauft habe im Vorfeld, also wirklich so alle Bücher und alles, habe ich echt gut Geld gemacht, ehrlich gesagt. der ganze Schrott, den wir haben und den eigentlich niemand braucht. Ja, es war total befreiend. Und interessanterweise da aber auch, ich hatte dann, als wir auf der Weltreise waren, wir sind dann zwischendurch mal wieder nach Deutschland und ich hatte so in meiner Fantasie mir ausgemalt, dass ich wirklich nur noch eine Kiste in dem Keller hatte von unserer ehemaligen Wohnung. Und als wir zurückgekommen sind, war dieser ganze Keller noch voll und ich so, scheiße. Also selbst da, die Sachen, die wir überhaupt nicht mehr gebraucht haben, hatte ich immer noch und auch das habe ich dann alles verkauft. Also da kann man so viel Geld mitmachen, das glaubt man gar nicht, wenn man wirklich mal so Flohmarktphasen einlegt. Das war das Erste. Und dann habe ich ja unterwegs noch gearbeitet. Also ich habe ja wirklich geschrieben, ich habe den Blog gemacht. Warum lachst du so?
Ich habe gerade Gedanken an so Wohnung verkauft. Ich habe kurz darüber nachgedacht. So, was steht da alles drin?
Wirklich, wenn du da durchgehst, das ist alles totes Kapital, was da liegt. Das kann ich nur empfehlen. Und wir haben das wirklich durch diese Reise auch gelernt. Wir waren ja nur mit einem Handgepäcksrucksack unterwegs. Und da würde man ja jetzt auch denken, oh mein Gott, das reicht ja nicht. Es waren in diesem Handgepäcksrucksack unten noch T-Shirts drin, die ich monatelang nicht angerührt habe, weil wir nur die genommen haben, die oben drauf lagen. Also das hat vollkommen gereicht. Man kommt mit so wenig aus und das ist so befreiend. Deswegen kann ich das nur empfehlen. Ja, und dann geschrieben. Geschrieben. Sponsored Articles für Versicherungen, sonst was, die auf mich aufmerksam geworden sind und gesagt haben, hey, das ist voll cool, was du da machst. Schreib mal für uns. Und so habe ich das finanziert. Aber, wichtiger Einschub, alles Low Budget. Also wir sind jetzt nicht von 4 Jahreszeiten zu 4 Jahreszeiten Hotel gejumpt, sondern wir haben Couchsurfing gemacht, wir haben bei den Locals gelebt, wir haben in günstigen Hostels und es hat gereicht. Also das Geld hat dafür gereicht, sehr, sehr wenig, hatte ja 1000 Euro im Monat, hat gereicht und wir hatten die beste Zeit.
Ja, ah, ich wäre gerade wehmütig.
Ja.
Ich erinnere mich an das Gefühl, als wir mit dem Wohnmobil zurückgekommen sind. Wir haben jetzt ein bisschen über einem halben Jahr, auf 15 Quadratmetern gewohnt.
Geil, ne?
Und dann sind wir zurückgekommen und ich stand wie verloren in dieser Wohnung drin. Wir haben eine relativ große Wohnung und stand da so und dachte, kein Mensch braucht so viel Raum.
Richtig.
Und mich verlässt das Gefühl seitdem auch nicht mehr.
Ja.
Ich komme ganz häufig in diese Wohnung rein und denke mir, oh, eigentlich will ich zurück ins Wohnmobil und dann wieder... Ja, zurück nach Portugal.
Verstehe ich. Und tatsächlich auch, mir kommt es ganz oft, wenn ich meine Besteckschublade aufmache, weil als wir in die Wohnung in Berlin gezogen sind, habe ich die von einer übernommen und die hat ganz viele Sachen zum Verkauf gehabt. Und dann stand ich irgendwie, als wir die Wohnung übernommen haben, in dieser Küche und sie hatte alles irgendwie auf diese Arbeitsfläche gestellt, irgendwie Töpfe, Teller und so weiter. Und ich dachte mir so, krass, ey, so viel Zeugs. Das hat mich total erschlagen und habe dann... Ne, wirklich gesagt, nee, Janina, du kaufst von ihr nur 2 Töpfe ab, 4 kleine Teller, 4 hier so Suppenteller und so weiter, 4 Gabeln, 4 Löffel. Und ich fand das so geil, in dieser Küche diese Besteckschublade immer aufzumachen und wirklich nur zu sehen, 4 große Löffel, 4 kleine. Mittlerweile ist diese Besteckschublade schon wieder so voll mit Gabeln. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Und jedes Mal denke ich mir, ach, wie schön war es, als da nur 4 lagen. Weil das dann so übersichtlich ist. Ich mag das nicht.
Hast auch weniger zum Abwaschen.
Ja.
Brauchst doch nicht so viel abwaschen. Ich überlege gerade, ich glaube, wir würden mit so wenig Besteck nicht hinkommen, weil wir sind 5 Personen.
Mehr Leute.
Und wenn Sarahs Familie da ist, die hat eine Riesenfamilie, da bringen wir es schon problemlos mal auf 15, 20 Leute.
Mm.
Und da fehlt es uns immer noch an Besteck.
Ja, aber da denke ich auch immer, es ist ja immer so ein Argument von Leuten, die so ganz viele...
Kannst du damit aufhören? Ich fühle mich ertappt. Ich glaube, so. Wir brauchen noch mal 10 Gabeln.
Die so ganz viele Teller, also in verschiedenen Varianten, im Schrank haben. Und dann frage ich mich auch mal, wenn ich zu Freunden komme und dann sehe, die haben irgendwie ganz viele solcher Teller, wo ich dann immer frage, hey, ihr seid 3 Leute, warum habt ihr irgendwie 30 Teller? Ja, wenn dann mal Freunde kommen, dann denke ich so, hä, das kann man sich schon dann vom Nachbar leihen, deswegen muss man das nicht haben.
Natürlich brauche ich eine Sektschale.
Ja, genau, so ein Schwachsinn. Aber ich bin da sehr auf Teilen auch. Also ich teile mir auch den Staubsauger mit meinem Nachbarn, weil ich das total absurd finde, dass in jeder Wohnung ein Staubsauger ist. Und wenn es nach mir gehen würde, hätten wir auch nur eine Waschmaschine im Haus, weil warum? Was ja, für, würde mein Sohn jetzt sagen.
Uns, da kommst du mit uns echt an die Grenzen. Wir brauchen so eine Waschmaschine schon, die läuft quasi durch.
Ja, okay, ihr seid mehr Leute.
Die ganze Zeit am Laufen.
Ihr seid mehr Leute.
Ich bei mir löst das ganz viel aus. Auch eine Sache, die du von ein paar Minuten angesprochen hast, wo du meintest, naja, es gibt halt überall Ärzte und überall leben auch Kinder. Als wir in Indien unterwegs waren, habe ich vorher ganz genau geguckt, mit welchen Fluglinien kann man fliegen und mit welchen nicht. Und ich habe einen Kumpel und der hat dann einen Satz zu mir gesagt, der ist bei mir wirklich hängen geblieben und der ist ähnlich wie deiner. Mhm. Meinst du eben, ey Hannes, sag mal, du reist ja viel. Mit welchen Fluglinien würdest du denn in Indien nicht fliegen? Mhm. Der meinte dann zu mir, du US, weißt du was? In Indien stürzen die Leute genauso ungern nah wie in Deutschland.
Ja, tatsächlich.
Du kannst schon vertrauen, die Dinger kommen an.
Ja.
Also, ah ja, damit hast du einen guten Punkt. Die wollen auch nicht abstürzen, die wollen auch leben.
Ja.
Und so ist es auch, ja, es stimmt.
Es ist wirklich mit solchen Sachen. Und wir hatten ja diese geile Situation. Ich habe mich da natürlich im Vorfeld auch informiert und was auch so Reisekrankheiten angeht und Reiseimpfungen und so. Und wir waren da bei diesem Tropenmediziner echt Dauergast, ja, weil ich dann auch dachte, ah, okay, ich weiß nicht, wo wir hinreisen und irgendwie so Cholera oder so sich einzufangen ist jetzt auch nicht so geil. Das heißt, wir haben uns da schon auch, würde ich jetzt vielleicht auch ein bisschen anders machen, aber so aus dieser deutschen Sicherheitsperspektive, die ich da vielleicht auch noch ein bisschen anders hatte, als ich sie jetzt habe, habe ich da auch so gewisse Vorkehrungen getroffen, würde ich jetzt einfach mal so sagen. So, und dann saßen wir, daran erinnere ich mich noch, bei diesem Tropenmediziner und der meinte dann so, ja, was ist denn der erste Stopp? Und ich so, ja, Indonesien. Er so, oh, Indonesien, Denguefieber, ja? Und dann ging's los. Also, ich würde Ihnen empfehlen, irgendwie die Klamotten alle imprägnieren, immer lange Kleidung und so weiter und so fort. Und ich so, okay. Dann habe ich da irgendwie noch diesen ganzen chemischen Scheiß eingekauft, ja, wo man dann die Wäsche mit imprägnieren kann und so weiter und so fort. Wir sind in Indonesien auf Bali, in Ubud. Das ist ja so ein bisschen Dschungel-Style oder halt eine Stadt, die jetzt nicht am Meer ist. Und den ersten Tag, den ersten Ausflug, den wir in Ubud gemacht haben, habe ich Maxi geschlossene Schuhe angezogen, so eine lange Hose, alles imprägniert, so ein UV-Shirt und noch einen Hut, ja. Und es gibt ein Foto, wo der wirklich auf einer Straße da steht, einen hochroten Kopf hat, ja, kurz vorm Kollabieren, weil das natürlich alles viel zu warm und viel zu dramatisch war, was er da anhatte. Und dann habe ich mir gedacht, ey, wir gehen jetzt nach Hause und ziehen uns so an wie alle anderen hier auch, nämlich mit irgendwelchen leichten Klamotten und kurz und alles und habe das dann echt irgendwie ganz unten in den Rucksack gepackt und das haben wir nie wieder angerührt. Und das war für mich so einprägsam, weil was man von hier auf denkt, ist ja da vor Ort überhaupt nicht Tacheles. Also Sache, ja, wir kommen dahin, alle sind irgendwie in T-Shirts etc. gekleidet und wir kommen da mit unserem imprägnierten Krams, was überhaupt nicht wichtig war. Und da dachte ich mir, okay, ist interessant, weil das ist die Sichtweise von hier. Gleiche Sichtweise, was ist, wenn wir krank werden? Ich bin in Indonesien am Ende der Reise, bin ich richtig krank geworden. Ich habe Amöben bekommen, was irgendwie nicht so geil ist und da sind wir zu einer Local-Ärztin gegangen, ja. Und in Deutschland, als ich das dann irgendwie meiner Mutter erzählt habe und so, die sind alle durchgedreht. Also ich lag wirklich lange Zeit im Delirium, total abgemagert, konnte nichts bei mir behalten. Und Amöben sind echt tricky. Die können noch trickier werden, wenn man sie lässt. Und hier aus Deutschland kam dann irgendwie so, oh mein Gott, und dass es das da überhaupt noch gibt. In Deutschland gibt es ja gar nicht mehr und so. Und du musst unbedingt da ins Krankenhaus und dies und das. Und ich bin dann da zu einer Ärztin gegangen. Ganz viele Menschen haben da Amöben, die mir dann irgendwas Lokales gegeben hat. Und ich bin geheilt worden, ja. Und da dachte ich mir auch so, krass, die kriegen das doch hier hin. Also die kennen das, ja. Und die Medikamente oder die Kräuter oder sonst was, die es dort vor Ort gibt, die machen ihren Job. Also es funktioniert immer. Es gibt diese, ich weiß nicht, jetzt gibt es wahrscheinlich einige, die sagen, oh mein Gott, ist die naiv und so, aber nee, also ich bin ja das Beispiel, dass es geht und deswegen kann ich immer nur empfehlen, echt zu machen. Also mein Gott, wenn wir das nicht gemacht hätten, what the fuck, ja, dann würde ich immer noch vielleicht bei Sat.1 oder so, was ja auch geil war, arbeiten und wir hätten unsere Routine in München und was wir alles verpasst hätten. Ich meine, es ist ja crazy, wenn man sich das mal anguckt, die letzten Jahre seit 2016, was Maxi und ich alles erlebt haben.
Kannst du kurz aufzählen, in welchen Ländern ihr wart?
Wir waren in Indonesien, Australien, Neuseeland, Französisch-Polynesien, Mongolei, Georgien, Armenien, dann waren wir in Amerika, New York, Kalifornien, wir waren in Kanada, wir waren auf Island, wir waren, weiß nicht, ob ich jetzt was vergessen habe, ach so, Taiwan waren wir, Japan, ich glaube, das war's, vielleicht noch ein bisschen mehr.
Jetzt der Klassiker unter den Fragen.
Wo war's am schönsten?
Und warte, ich möchte gern keine beliebige Antwort haben. Ja, das hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Es war überall schön. Aber jetzt ganz im Ernst, wo warst du am schönsten und warum? Ich formuliere es andersrum. Ich bringe dich mehr in die Bredouille. Du könntest jetzt noch ein letztes Mal reisen und es müsste eines dieser Länder sein.
Australien.
Verdammt.
Australien.
Ja, das ist nicht gut.
Warum? Weil es so weit weg ist?
Nee,
meine
Lebensgefährtin, meine Lebensgefährtin war ein halbes Jahr in Australien,
und
erzählt mir seitdem, sie will wieder zurück. Mhm. Okay. Warum?
Australien war unser zweiter Stopp nach Bali und Australien hat schon mega witzig angefangen, weil ich irgendwie im Vorfeld bei Facebook ein Van gekauft habe von irgendeinem Typen, der dann gesagt hat, ja, okay, also der Van sah total geil aus auf den Fotos und ich dachte mir so, ja, okay, was soll passieren? Für wenig Geld habe ich diesen Van gekauft und der hat dann gesagt, ja, er ist dann aber schon gar nicht mehr in Australien, aber er stellt den am Flughafen ab und der Schlüssel für das Auto ist hinten versteckt in einer Nudeldose. Und ich so, okay, cool. So, dann sind wir da hingeflogen und auf dem Flug dachte ich auch so, ey, was ist jetzt eigentlich, wenn das irgendwie ein Scam war, ja? Also Max und ich in Cairns ausgestiegen am Flughafen, sind da auf diesen Parkplatz gegangen. Er hatte das ganz genau beschrieben, wo dieses Auto steht. Max und ich, also diese Gänge da abgelaufen. Irgendwann haben wir ihn gefunden, wie er beschrieben hatte. Der Kofferraum war offen, der Schlüssel war in der Nudelbox und los ging unser Abenteuer. Und dann haben wir 3 Monate in diesem Auto gelebt und hatten halt einfach so einen Spaß und haben da an den geilsten Stellen gecampt und irgendwie immer Lagerfeuer und waren so voll in unserem Wildlife-Modus und es war so eine tolle Zeit und da haben wir tolle Leute kennengelernt, wir waren dann lange in Byron Bay und es ist einfach so, ich mag Xavier Rudd total gerne, das war auch Maxis Follow the Sun, kennst du bestimmt, das war auch Maxis erstes Konzert in Byron Bay.
Ich überlege gerade, es gibt eine Band, die kommt aus Byron Bay, die ich sehr liebe und ich habe, das ist eine Hardcore-Metal-Band und die heißen, verdammt, ich komme nicht drauf, ich komme wirklich nicht drauf. Und es gibt mehrere Dokus von ihnen und ich feiere die so hart.
Eine Hardcore-Metal-Band aus Byron Bay?
Ja, im Nachgang, ich reiche das nach.
Okay, auf jeden Fall waren wir da dann und haben dieses Konzert miterlebt und Byron
Parkway
Bay
Parkway Drive.
Kenn ich nicht, aber schön, dass dir eingefallen ist. Und es hat so einen Vibe da und jetzt follow ich The Sun und Xavier Rudd auf Insta und wenn ich das dann so sehe, wenn der hat auch irgendwie 2 Kinder und eine ganz coole Frau und wenn die dann irgendwie sowas zeigen von Byron Bay, dann denke ich immer, oh, diese Energie da, es war einfach so geil und es ist so, so schön, die Leute sind cool, die Tierwelt ist grandios, also es hat mich total im Vergleich zu Neuseeland auch, Neuseeland war für mich dann so ein bisschen lame, als wir von Australien nach Neuseeland gekommen sind, lame mit kleinem Sternchen, weil wir da auch ganz tolle Menschen kennengelernt haben, aber es war alles so, wie so eine Postkarte, weißt du, so super schön und man kann da irgendwie von einem Extrem zum nächsten reisen und sich da dann irgendwie, also ja, verschiedene Sachen einfach auch von der Natur her anschauen, aber es gibt irgendwie keine Gefahr und in Australien fand ich so geil, wir waren dann da im Daintree, das ist der älteste Regenwald der Welt und haben da unseren kleinen Van, unseren Johnny platziert und am Morgen bin ich aus dem Van raus, soll ich weiterreden oder sind wir nicht? Und dann war da so eine Hecke und ich bin dann mit meinem Kaffee, Maxi lag dann noch im Van und hat geschlafen, der schläft sehr, sehr gerne, sehr lang und ich bin da halt mit meinem Kaffee so, hab die Gegend um den Van so ein bisschen erkundet und da war so ein Gebüsch und ich bin so mit den Händen wirklich so wie in so einem coolen Film so mit den Händen durch dieses Gebüsch, hab mir da so meinen Weg frei gemacht und bin auf einem weißen Sandstrand gelandet mit wahnsinnig schönem Wasser und die Sonne schien und ich stand da mit meiner Kaffeetasse und dachte mir so, ey, krass, wie geil ist das denn? Aber warum schwimmt denn hier niemand, ja? Und dann habe ich rausbekommen, dass da Salzwasserkrokodile drin sind und man da nicht ins Meer gehen darf. Das fand ich, oh, das fand ich so geil, weil das sah so paradiesisch aus. Aber wenn du natürlich irgendwie den kleinen Zeh ins Wasser hältst, dann kann es zur Hölle werden. Und das hat mir so gefallen an Australien. Weißt du, du weißt nie, ob du die nächste Ecke überlebst.
So Crocodile Dundies.
Ja, das war ganz toll.
Ich hab gelacht, weil offensichtlich haben alle Wohnmobile und alle Vans haben Namen.
Ja, tatsächlich.
Unser heißt Pluto.
Pluto, warum?
Wir haben es den Kindern überlassen. Und gesagt, wie soll dieses Auto heißen? Pluto. Unser Van, den wir vorher hatten, hieß Hilde. Die auch wilde süß. Hilde.
Ja, wilde Hilde ist geil.
Und wir haben jetzt aber vorne so einen Disney-Pluto, den haben wir in Barcelona gekauft, in einem Disney-Laden, so ein kleines Tier, der ist da vorne drin und bewacht das Auto. Geil. Freuen sich immer alle, wenn sie mit Pluto fahren.
Oh, ist so schön. Wilde Hilde heißt übrigens mein Fahrrad und all unsere Autos und auch unser Roller auf Bali. Alle haben Namen und alle sind nach den Beatles benannt.
Aber keiner von den Beatles hieß Hilde.
Naja, das ist jetzt Ausnahme. Wer weiß.
Der fünfte Beatle, von dem niemand weiß.
Der fünfte Beatle ist Klaus Voormann, wusstest du das? Dieser tolle Fotograf.
Ah, okay, was gelernt. Ja. Okay, wir müssen jetzt ein bisschen
irgendwo, kommen wir denn hier weiter auf deiner Liste?
Irgendwo
stagnieren wir auf irgendwo. Frage 2.
Also irgendwann hast du dann, ich bin versucht zu sagen Noki, aber irgendwie bist du auf dem Weg zu Nookies gekommen.
Ja, genau.
Und ich habe das in einem anderen Podcast gehört, das wäre ganz schön, wenn du das nochmal ganz kurz beschreibst, was deine Initialzündung war, weil ich glaube, es ist komisch, wenn ich selber beschreibe.
Warum? Beschreib du es mal, das fände ich jetzt spannend.
Naja, du hast Hygieneprodukte dabei gehabt, du wolltest ein Bild machen, du bist durch die Gegend gesprungen und dir ist es so hart verrutscht, dass du dachtest, würde ich gerne besser machen.
Ja, es stimmt, war tatsächlich
so. Aber es hört sich
so.
Nicht so blumig an, wie du würdest erzählen. In deiner Variante war das so, oh, wir wollten dieses perfekte Bali-Bild machen.
Ja,
und dann
so.
Und ich hatte ein Bild im Kopf, so wirklich wie in einem Comic, wie du springst.
Ja, es war tatsächlich so. Es war tatsächlich so. Also ich hatte, um ein bisschen auszuholen, ich hatte auf dieser Reise schon angefangen, waschbare Binden zu benutzen, weil wir ja zum Beispiel auch in der Mongolei waren und da haben wir mit Rentiernomaden gelebt und waren so ab vom Schuss, dass ich jetzt nicht zum nächsten DM gehen konnte, um mir irgendein Menstruationsprodukt zu kaufen. Das heißt, ich hatte diese waschbaren Binden dabei, die ich im Zweifelsfall in jedem Fluss hätte auswaschen können. Und die haben aber nicht so richtig funktioniert. Ich fand das Konzept schon geil und dachte mir, cool, das ist halt was, was man wiederverwenden kann. Das heißt, ich produziere keinen Müll. Ich kann es immer bei mir haben. Fand ich erstmal super, aber als ich mich da mehr damit beschäftigt habe, war es auch schon so, dass ich dachte, hä, da sind irgendwie Chemikalien drin, da ist Plastik drin, vom Design irgendwie mega lame. Also das heißt, es brodelte schon so ein bisschen in mir. Und diese Binden sind halt immer krass verrutscht. Also die hatten, wenn du dir das vorstellst, so eine Binde und links und rechts sind so Flügelchen und an den Flügeln sind die Druckknöpfe. Das heißt, du kannst die in eine normale Unterhose reinlegen, obendrauf, und dann mit den Flügeln drumspannen und festklicken. Und die sind immer verrutscht, ja, immer nach vorne und nach hinten und so ein bisschen zur Seite. Und andauernd war ich echt so, oh, scheiße, das sitzt irgendwie alles nicht richtig. Und dieser besagte Moment auf Bali war halt wirklich so, dass ich diese Binde getragen hatte, also ich hatte meine Tage und habe dann zu Maxi gesagt, geil, jetzt machen wir hier ein schönes Insta-Foto vor unserem geilen Haus und ich jumpe mal so lässig. Und er stand dann da und hat dieses Foto gemacht und wirklich in diesem Jump ist mir diese Binde von oben nach unten geswitcht. Weißt du, wie ich es meine?
Ja, ich kann es mir
auf die andere Seite.
Ja, ich kann es mir richtig
also
gut vorstellen.
Also Fail hoch 1000. Und ich dachte mir, hä, das kann doch nicht sein, dass eigentlich die Hälfte der Weltbevölkerung ihre Menstruation hat. Das ist, wenn man auf den alternativen Markt schaut, was gibt es für wiederverwendbare Produkte, nichts Geiles dabei ist. Und ich mich eigentlich, ich möchte ja was Gutes für mich und meinen Körper tun, aber habe hier irgendwie so eine Binde, die verrutscht, wo Eulen drauf gedruckt sind als Design. Also das kann doch nicht sein. Und dann habe ich angefangen, darüber zu recherchieren und habe gesehen, dass andere Frauen die gleiche Herausforderung hatten. Und bin dann halt eingestiegen in diese Materie und dachte mir so, krass, also voll spannend. Das ganze Thema Menstruation ist ja mega spannend. Das war ja 2019, 2020 und jetzt mittlerweile ist es ja, also es gibt ja 1000 Sachen zum Thema Menstruation und das ist ja Gott sei Dank voll aus dieser Ekelecke auch heraus.
In unseren Breitengraden.
In unseren
also
Breitengraden,
uns.
In unserer Bubble auch ein bisschen.
Voll, ja.
Ne, das finde ich, darf man auch mal nicht vergessen. Aber auf jeden Fall hat sich da einiges getan. Damals war das aber gerade noch so am Anfang. Und ich war im Endeffekt, wenn du es so sagen willst, einfach eine unzufriedene Konsumentin und habe ein neues Produkt entwickelt.
Ja, aber wieder das Gleiche, du hast es gemacht.
Ich habe es gemacht, aber auch da, weil es mir gar nicht bewusst war, was ich da mache. Für mich war einfach okay, diese Binde, die ich hier benutze, ist scheiße, was kann ich besser machen? Dass daraus ein Business entstehen kann, dass ich dann, wie man so ein Business aufbaut, wie das dann weitergeht und so, das war mir gar nicht klar. Ich glaube, ich hätte es trotzdem gemacht, aber mir hat damals jemand auf Bali gesagt, ne, weil ich dann auch so, geil, ich habe das jetzt so erfunden und das ist ja voll krass und jetzt mache ich das und so. Und dann meinte derjenige zu mir, Janina, das sind 0,1% des Ganzen, was du jetzt erreicht hast mit deinem Business. Jetzt geht's erst los, ja, jetzt musst du das produzieren, jetzt Business bauen und so weiter und so fort. Und das war mir damals gar nicht so bewusst und ganz oft denke ich so, Gott sei Dank war mir das nicht bewusst, weil was da ja alles mit dranhängt, was sich seitdem alles entwickelt hat, wo ich durchgegangen bin, durch welche Täler, über welche Hügel, welche geilen Momente, welche schwierigen Momente ich hatte, das wusste ich damals alles nicht. Es war einfach der Impuls und eigentlich auch da wieder so wie mit der Weltreise. Mein Impuls mit der Weltreise war, was Geiles mit Maxi zu machen und dieses eine Jahr, bevor er in die Schule kommt, gut zu nutzen. Mein Impuls mit Nukis war, ein geiles Produkt zu entwickeln, was im Zweifelsfall ich und meine Freundin benutzen können. Und daraus ist dann Business geworden und ja, ist geil.
Es war krass, dass es nicht mehr, ja, ich auch, obwohl ich selber nicht benutze, aber gibt es das eigentlich auch für ältere Menschen?
Witzige, oder nicht witzig, aber guter Impuls, weil die Nachfrage kommt tatsächlich und
glaube ich.
Es ist auf jeden Fall noch ausbaufähig, also aktuell ist es halt für menstruierende Menschen, einfach weil das Menstruationsblut am besten auffängt, man kann das aber auch für Inkontinenz ausbauen, man kann da eine Teenager-Linie machen, weil das Design jetzt erstmal so für, ich bin eigentlich mein Avatar, also was finde ich toll, was trage ich, was ne, funktioniert bei mir, also jetzt ist es erstmal so auf Leute wie mich abgeschnitten. Man kann das dann auch für Frauen in der Menopause, die vielleicht ihre Periode nicht mehr kriegen, aber noch einen Ausfluss haben, benutzen. Man kann das für inkontinente ältere Menschen benutzen, inkontinente Männer auch. Es gibt da ganz, 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 ganz viele, ja, einfach Dinge, die ich noch abdecken kann, aber das dauert halt einfach ein bisschen.
Und selbst ohne sind es knapp 50% der Weltbevölkerung, die es irgendwann brauchen. Das ist crazy. Das ist total verrückt, dass es so unterrepräsentiert ist.
Das ist ein Riesenmarkt. Und ja, es ist sehr, sehr unterrepräsentiert und es wurde aber auch sehr schlecht gemacht. Ja, also jetzt war ich ja gerade in Südafrika, da erzähle ich gleich noch ein bisschen was drüber. Ich glaub's nicht. In den ländlichen Regionen gehen tatsächlich Menschen davon aus, wenn eine menstruierende Person, eine Frau, die ihre Tage hat, neben einer Kuh steht, dass diese Kuh tot umfällt. Das heißt, jetzt überleg mal, what the fuck, ja? Was ist mit dieser, mit diesem Körperlichen, was die Hälfte der Weltbevölkerung irgendwann mal hat, was ganz natürlich ist, woraus wir alle irgendwann mal entstanden sind, so stigmatisiert worden, so als ekelhaft empfunden, so als oh scheiße, ich habe meine Tage, es nervt mich voll, anstatt so, hey, krass, voll schön, ich habe meine Tage und das bedeutet, ich bin gesund, ich habe einen Zyklus, ich kann den checken, ich kann ein bisschen Gas, einen Fuß vom Gas nehmen, weil die Menstruation eigentlich dazu da ist, mal ein bisschen ruhiger zu machen. Ich darf mit mir irgendwie, also in Einklang gehen, hört sich jetzt so fancy-pancy an, aber ich darf mal gucken, okay, wie geht's mir dabei, wie sind meine verschiedenen Phasen im Zyklus, das ist alles eigentlich, also so würde ich es jetzt mittlerweile sagen, ein mega Geschenk. Ich freue mich voll, wenn ich meinen Tag kriege, weil ich denke, geil, voll cool, danke lieber Körper, dass du funktionierst und danke, dass ich jetzt mal ein bisschen ruhiger machen darf. Danke, dass ich vielleicht nicht so auf 300% laufe. Und was ist das für ein Geschenk? Aber es wurde uns ja immer eingebläut und so war ich auch. Ich war ja auch die typische Tampon-Userin, ja, reinstecken und nichts damit zu tun haben wollen und zu funktionieren wie immer. Das funktioniert aber nicht. Und seitdem ich das rausgefunden habe, sehe ich das echt als Geschenk und wünsche mir halt, und das passiert ja Gott sei Dank gerade, dass das mehr so, vielleicht auch gerade noch in unserer Bubble, aber dass das mehr so in diese Richtung geht und dass wir ja eigentlich auch wieder dahin kommen, das Ganze zu feiern, anstatt das als eklig und nervig und scheiße zu empfinden.
Das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Wie kriegt man das eigentlich raus aus so einer Bubble? Weil das ist schon krass, dass wir, also ich weiß nicht, wie sehr dein Gefühl für diese Bubble ist, aber bei mir gerade so in den letzten, ich würde sagen, 2-3 Monaten verstärkt sich das nochmal extrem, dass ich merke, wir garen schon alle ordentlich in unserem eigenen Saft. Ja. Wir reden auch zum Teil nur mit Menschen, die das gleiche Verständnis haben von sozialen Problemen, gesellschaftlichen Problemen und schaffen es nicht dort raus. Mhm. Und irgendwie fehlt, das ist ja auch, es ist so eine semipermeable Schicht, weißt du? Es geht in eine Richtung raus, aber es kommt relativ wenig rein. So, also was ist dein Plan? Wie machst du es besser als ich?
Wie mache ich es besser? Also erstmal die Bubble überzeugen, so, da ist es einfach, weil jetzt jemand, eine Frau, die vielleicht auch schon waschbare Windeln für ihr Kind genommen hat oder die eh beim Alnatura einkauft und ein Bewusstsein dafür hat oder die vielleicht sich eh mal damit auseinandergesetzt hat, okay, um meinen Eisprung herum bin ich ganz anders drauf als kurz vor meiner Menstruation oder so, die sind natürlich easy catch, ja, aber ich merke das auch, jetzt wirklich jemand, der sich damit noch nie beschäftigt hat, der sich denkt, okay, cool, ich schieb mir da gebleichte Tampons rein, voller Giftstoffe, gehört halt dazu und funktioniere so wie an jedem anderen Tag auch, da dauert es natürlich länger. Und das merke ich auch, dass da darf man halt einfach anders ansetzen und dann nochmal mehr so, hey, okay, guck mal, was du da eigentlich machst und fühlst du dich damit so gut? Also ich glaube, dass es die Aufklärung ist, auf lange Sicht, also Education mal wieder. Ja, das ist so mein Ansatz, glaube ich. Also ob der jetzt so funktioniert, in der Bubble funktioniert der, was drumherum geht. Also da denke ich dann auch manchmal, ich hatte jetzt neulich von einer Frau eine Nachricht bekommen, die dann irgendwie mir gesagt hat, nee, sie findet es total cool, das Produkt XY zu nehmen, weil das und das. Und ich denke mir so, pff, okay, soll ich da jetzt anfangen? Habe ich da jetzt gerade Lust und Energie für? Oder und dann hat sie im nächsten Satz gesagt, ey, aber ich werde das all meinen Freundinnen erzählen, die eh, glaube ich, mehr in diese Richtung passen. Und dann dachte ich, okay, cool, dann hole ich erstmal diese Freundin ab. Und wenn die es dann nutzen, werden die das eh der anderen erzählen. Und irgendwann, dann wird sie schon rüberkommen zu Nuckis. Zu Nuckis.
Mein Kumpel Christian hat neulich ein sehr schönes Beispiel gebracht. Ja. Christian ist der, mit dem ich alle 2 Wochen Good News mache. Ja. Der ist als Direktor der Europäischen Akademie, gibt er ab und zu, ich kann nicht ganz genau sagen, was das für ein im Rahmen ist, tritt er auf jeden Fall auf vor Anhängern einer Partei, in deren Namen ich hier nicht ausspreche. Und er meinte, er hat regelmäßig so richtig hart frustrierende Erlebnisse und trotzdem sagt er, schick die mir alle, schick mir 50, schick mir 100. Weil wenn ich nur einen von denen überzeugt kriege, dann fängt deren Mauer an zu bröckeln. Ja. Und so ist es wahrscheinlich auch. Mhm. Weißt du, sobald eine schreibt und sagt, ja, aber ich benutze trotzdem das andere, muss sie denken, schick noch mehr. wenn ich nur eine überzeuge.
Es dauert halt einfach, ne? Das ist auch was ich mir so ein bisschen, was ich lernen durfte in diesem ganzen Prozess des ein Business zu bilden und so. Ich mache es ja hauptsächlich alleine. Also ich kriege tolle Unterstützung von Leuten, die halt sagen, hey, das ist so geil, was du da machst, wie kann ich dir helfen? Aber das Nookies-Team bin ich. Und es dauert einfach, ja. Und am Anfang hat mich das total abgefuckt, weil ich bin so, oh krass, zack, 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 alles machen. Und es dauert, es braucht seine Zeit, sowas darf wachsen. Die Leute dürfen da auch drauf kommen. Also, ne, die nehmen jetzt zum Beispiel Period Panties und haben gedacht, das ist total toll. Fangen dann aber an zu merken, okay, wenn ich die zum Beispiel nicht heiß waschen darf, dann fangen die irgendwann an zu riechen. Oder wenn ich die in der Öffentlichkeit oder keine Ahnung irgendwo wechseln müsste, dann müsste ich mich ja komplett ausziehen. Also weißt du, all diese, das war erstmal der heilige Gral, als es kam und es hat auch eine absolute Daseinsberechtigung. Und auch das war wieder ein Step in die Richtung Menstruation anders zu verstehen. Deswegen mega cool. Aber es bröckelt aus meiner Sicht und auch das Feedback, was ich von Frauen kriege, die das schon länger benutzt haben, die dann sagen, ja, das und das gefällt mir nicht. Und das deckt wiederum Nookies ab, weil das war ja die Situation, in der ich war, als ich Nookies entwickelt habe, habe ich mir genau angeschaut, okay, was gibt es schon auf dem Markt? Das, die Produkte und habe mir persönlich gedacht als Nutzerin, warum würde ich dieses Produkt nicht benutzen? Weil zum Beispiel Chemikalien drin sind, weil man es nur kalt oder bei 40 Grad waschen kann, weil man es theoretisch, es ist dafür ausgelegt, dass man es den ganzen Tag tragen kann, weil es halt mega kompliziert ist, seine Unterhose irgendwo im Büro zu wechseln. Was kommt da alles mit? Gefällt mir das nicht? Nee, gefällt mir alles nicht. Dann der Cup, ne, Period Cup, den man sich einführen kann. Wie funktioniert der? Über einen Unterdruck? Zieht es vielleicht am Muttermund? Würde ich das gut finden oder nicht? Ist das vielleicht was ein bisschen kontraproduktiv ist, wenn man schon ein Kind auf die Welt gebracht hat? Aus was ist das gemacht? Lässt es das Blut rauslaufen oder blockiert es das wieder? Das heißt, ich hatte wirklich diese ganzen Sachen, habe mir gedacht, nee, das gefällt mir nicht. Ich möchte das so und so und so haben. Und so habe ich Nookies gebaut. Und das war eigentlich ein cooler Prozess. Und ja, ich glaube, dass die Leute, oder ich sehe es ja, die Leute verstehen das dann auch.
Das ist voll die Wissenschaft, ne?
Es ist total die Wissenschaft. Ja, weil das halt einfach so viele kleine Sachen sind und so viele Details. Aber das ist wieder das Gute. Ich bin eigentlich so die Heavy-Userin. Das heißt, man stellt sich ja dann in der Businesswelt immer so ein Avatar vor, ja. Und keine Ahnung, Marlene, Mitte 30, wohnt da und da. Prenzlauer
Berg. Plant gerade ihr zweites Kind zu kriegen. Durchschnittliches Einkommen.
Genau.
Kauft nicht beim Lidl.
Nee, kauft eher beim Dance. Und da dann halt zu wissen, okay, da kann ich nur abbrichst.
Das ist so geil.
Teilweise decke ich dieses Bild ab, nur teilweise. Aber das, was ich da abdecke, ist ja für mich total easy, da nachzuvollziehen. Also die will halt, Marlene möchte auch keine Chemikalien in ihrem Periodenprodukt. Da haben wir dieselbe Meinung. Das heißt, wenn ich jetzt auch dieses Periodenprodukt ohne Chemikalien herstelle, dann wird Marlene das eventuell auch benutzen.
Das ist egal, ich habe genau diese Avatare, so eine Persona, ich habe es genau vor Augen. Auch dieser Satz, Marlene will eigentlich keine Chemikalien in ihrem Körper, neues Klebchen, denkt sich aber, war schon immer so.
Das ist so. Und so kann man sich halt die verschiedenen potenziellen Kunden ja wirklich, ich sehe die dann auch, ja. Ich weiß dann genau, wie Marlene aussieht und wie sie mit ihrem Bugaboo da durch den Prenzlauer Berg schiebt. Das ist natürlich sehr klischeebehaftet. Aber so, ne, und jetzt erstmal den kleinen Kreis konkern und dann in die Welt raus.
Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der Goodcast wird von uns mit viel Liebe für dich produziert. Bitte gib uns ein bisschen Liebe zurück und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Auch über Kommentare freuen wir uns.
Jetzt ist ja so, du könntest ja einfach reich werden und könntest das alles für dich behalten, aber du gibst einen großen Teil davon weg. Mhm. Warum?
Weil ich ein großer Feind von Ungerechtigkeit bin, um das mal so zu sagen. Aufgrund dieser vielen Reisen, die ich gemacht habe, habe ich ja gesehen, was abgeht in der Welt. Und es macht mich wahnsinnig. Es macht mich unfassbar wahnsinnig. Und das war für mich von Anfang an klar, als ich dann angefangen habe, ne, auf Bali, okay, das Produkt ist irgendwie scheiße, was ich hier benutze, ich möchte das anders haben. Dann mich mit dem Thema Menstruation auseinandergesetzt habe und da ganz viel gelernt habe, bin ich auf diesen Term Period Poverty gestoßen. Das bedeutet, dass es Menschen gibt auf der Welt, eigentlich auch total einleuchtend, für mich war es damals neu, die keine Menstruationsprodukte haben. Was bedeutet das, wenn wir uns jetzt vorstellen, ein 14-jähriges Mädchen in Südafrika, wo ich gerade herkomme, hat kein Menstruationsprodukt. Was macht die denn, wenn sie ihre Tage hat? Ja, die benutzen Lehm, die schneiden sich aus irgendwelchen Stoffen Fetzen raus und legen die in ihre Unterwäsche, wenn sie Unterwäsche haben, und versuchen das so aufzufangen. Die benutzen Blätter, es ist so krass, was da los ist. Und das hat mich aufgrund dessen, das war ja schon zum Ende der Weltreise, als wir dann auf Bali waren, ich hatte ja schon so viel gesehen und ich war auch vorher schon viel unterwegs und auch in Indien und so, wie du gesagt hast, dass ich so dachte, ey, das kann doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht wahr sein, dass die Hälfte der Weltbevölkerung menstruiert in irgendeiner Form und dass so und so viele Leute darunter so ein Problem haben, dass sie noch nicht mal in die Schule gehen können. Weißt du, Prenzlauer Berg Slang, the future is female. Future ist gar nicht female, wenn du nicht mehr in die Schule gehen kannst, sobald du deine Tage kriegst, weil du keine Binde hast. Ey, das, also du merkst, das ist wirklich ein Thema, was mich wahnsinnig macht. Ungerechtigkeiten machen mich wahnsinnig. Und da habe ich dann von Anfang an gedacht, ey, das kann nicht sein, ja. Und wenn ich jetzt hier ein Business baue und wenn ich das hier mache, dann mache ich das nur. Und da haben auch damals Leute zu mir gesagt, du kannst nicht so viel von Anfang an spenden. Das geht einfach nicht wirtschaftlich. Und da habe ich wirklich ganz trotzig gesagt, entweder ich mache das so oder ich mache es gar nicht. Und ja, das ist mir einfach ein Anliegen. Und deswegen habe ich die erste Produktion, die wir noch auf Bali gemacht haben, gesplittet nach dem Tom-Schuh-Model. Also Tom-Schuh hat ja auch das, you buy one, you give one, you donate one. So habe ich das gemacht und mittlerweile haben wir das dann natürlich weiter und habe ich das weiterentwickelt, weil es macht jetzt auch keinen Sinn. Aktuell produziere ich in Portugal, da irgendwie doppelte Menge zu produzieren und dann nach Südafrika zu shippen. Also das ist ja irgendwie auch ein bisschen kurz gedacht. Das heißt, da vor Ort, wo wir die Projekte haben, wird es dann auch hergestellt und mit deren Möglichkeiten und so. Und da sind dann auch educational Projekte mit dran. Also das ist viel, viel weit gefächerter, aber das war mir von Anfang an einfach ein Anliegen und das hat sich auch noch viel, viel mehr verstärkt, weil ich letztes Jahr einen absoluten Abfuck mit der Produktion hatte. Also die haben mir eine komplette Charge verkackt. Ich wollte einen Relaunch machen so und dann war es wirklich ganz bildlich. Die Pakete kamen an und ich habe die Pakete aufgemacht und ich habe mit einem Team da auch zu der Zeit zusammengearbeitet. Wir haben diesen Relaunch vorbereitet und das hat alles mega viel Geld gekostet und war alles crazy. Und dann mache ich diese Pakete auf und sehe im ersten Moment schon, irgendwas ist hier nicht richtig. Da hatten die Druckknöpfe falsch angebracht. Das heißt, ich stand da vor diesen Paketen, endlich Relaunch, ja, du machst ja die Leute auch voll heiß, soweit ist es soweit. Und ich wusste, ich kann davon nichts verkaufen, weil es alles scheiße ist. Es ist alles falsch. Und ehe das dann, ne, mit einer kleinen Firma in so einem Produktionszyklus, bist du halt das letzte Licht von allen. Die schieben dich gegebenenfalls irgendwo dazwischen, aber um dann wieder einen Produktionsslot zu kriegen, dann zu gucken, ey, wo ist überhaupt der Fehler? Wer hat da jetzt Schuld? Das hat ja auch viel mit rechtlichen Sachen zu tun und so. Das war so ein Abfuck, dass ich echt zu Hause gesessen habe und mir gedacht habe, okay, was ist denn Nukis eigentlich, wenn es das Produkt gar nicht gibt? Für was stehe ich denn als Gründerin? Und das war Period Poverty. Das war einfach, dass ich dachte, das ist mein Thema und das möchte ich damit erreichen. Und ja, da möchte ich irgendwie, also keine Ahnung, klingt jetzt cheesy, aber da möchte ich die Welt in der Form, in der ich es kann, ein bisschen verbessern. Und ja, das hat sich dann immer mehr rauskristallisiert, so ja, dass ich jetzt gerade in Südafrika war im Projekt und sehe, was wir da machen können. Und das rührt mich einfach so unfassbar. Ich meine, mein Sohn Maxi ist 12, angenommen, ne, wenn er jetzt ein Mädchen wäre und dann irgendwann seine Tage kriegen würde und ich mir vorstelle, Mann, der hätte dann, ne, oder sie hätte dann kein Produkt. Und in Südafrika, was ich da gesehen habe, die Mädchen, die kein Produkt haben, die sagen zu Hause, dass sie in die Schule gehen, weil sie halt sonst zu Hause mitarbeiten müssten und gehen aber nicht in die Schule, weil sie halt, ne, das Blut läuft raus, es läuft durch die Hose, was auch immer, werden da irgendwie gebullied. Die verstecken sich im Wald. Ja? Ey, das ist für mich so, wie bitte? Das kann doch nicht sein. Und ja, da bin ich total driven und werde auch mehr driven von Tag zu Tag und denke mir echt, das ist das, wo ich ansetzen möchte. Und da habe ich auch große Visionen. Also da möchte ich wirklich richtig viel, ja, einfach machen und verbessern und diesen jungen Mädchen einfach helfen.
Super inspirierend.
Ja, danke.
Voll gut, ich finde es gar nicht cheesy. Ganz im Gegenteil. Nee, man merkt voll, dass du richtig dafür brennst.
Und ja, das ist ein Thema. Ich brenne da unfassbar für, weil ich das wirklich, ich kann das nicht akzeptieren.
Ich finde das auch immer gut, wenn Leute sagen, es macht mich wahnsinnig.
Weil es macht mich wahnsinnig. Wie du merkst, auch, ja, ich beiße das, gleich in das Mikrofon.
Ich habe das auch an anderen Stellen, wo ich mir ganz häufig denke, ey, das macht mich echt wahnsinnig, diese Ungerechtigkeit und diese, also zum Teil auch diese zum Himmel schreiende Ignoranz von Menschen.
Ja, Mich wundert es ja immer, ja, dass ich dann, obwohl eigentlich darf es mich nicht wundern, weil bevor ich mit Nookies angefangen hatte, hatte ich davon auch keine Ahnung von Period Poverty. Aber wenn ich das dann Leuten erzähle, dass dann manche sagen so, habe ich noch nie gehört, und manche sagen, ja, wusste ich. Und ich denke, okay, wusstest du? Und
ja, dann mach doch was.
So, das verstehe ich nicht so ganz. Aber ja, das ist was mich wirklich antreibt. Und dieses Purpose-driven sein, also ich könnte auch Nookies überhaupt nicht machen, wenn ich diesen Purpose nicht hätte, weil Startup-Leben, ey, ein purer Abfuck, ja, mit Ups und Downs, und wie viele Tränen ich schon vergossen habe, wie oft ich schon in die Höhe gesprungen bin, weil es so geil ist. Das ist so eine Achterbahn. Und ich weiß noch, als es dann irgendwie mit der Produktion dann so scheiße war und ich war echt, ich habe voll rumgeheult und oh Gott, Geld ist weg und bla bla bla, wie soll ich das machen? Und dann habe ich mit den Leuten, mit denen wir das Projekt in Uganda haben, gesprochen, und wir hatten Videocall, und die beiden standen unter Mangobaum in diesem Dorf in Uganda und haben erzählt, wie toll das jetzt ist, weil sie anfangen, diese Binden zu produzieren und dann bei ihrem nächsten Outreach mit in die Dörfer nehmen und den Mädchen da dann austeilen können. Und ich dachte mir so, ich hatte so Tränen in den Augen, dachte mir so, ja, das ist es halt, warum ich das hier auch alles mache. Das ist halt das, was mich, wenn ich jetzt hier Gas gebe, was das für eine Welle ist, wer davon profitieren kann, ja? Ich meine, wie geil ist das mit diesen kleinen Mitteln? Und Nookies ist ja wirklich eine kleine Pupsfirma im Vergleich zu, was es sonst hier so gibt. Aber guck mal, was ich damit schon machen kann. Deswegen, ich werde immer 1000% Gas geben und da rocken.
So, jetzt kommen wir wieder ganz zurück zum Anfang, nachdem ich dich jetzt so richtig angestachelt habe.
Welches Land war denn das zweitschönste auf der Welt? Nein,
ganz zurück zum Anfang. Ganz zurück. Meine Einstiegsfrage, jetzt stelle ich sie nochmal. Was braucht es, um sich zu trauen?
Eine Vision. Was willst du denn von mir hören? Ich habe es doch schon beantwortet. Ich habe doch gesagt, Mut und einfach machen.
Ja.
Du grinst da so verschmitzt. Welches Wort? Sag's mir noch einfach.
Ich erwarte gar nichts. Ich erwarte gar nichts. Es ist so, dass ich mich frage, warum es so ist, dass manche Leute Dinge machen, wo dieses Urvertrauen herkommt, Dinge tun zu können, so wie du es auch für deine Reise beschrieben hast. Mhm. So wird schon werden. Was soll schon passieren? Und das ist dann, und das ist wirklich so die, das ist eine Frage, da bin ich irgendwie auf der Suche. Ich habe noch keine richtig gute Antwort, aber warum ist es so, dass sich an einem bestimmten Punkt Menschen dazu entscheiden, Gutes zu tun? Also warum ist es so, dass Sebastian Klein vom Blinkist, dass er 90% seines Vermögens spendet? Warum ist es so, dass Thorsten Schreiber in Sub-Sahara-Afrika mit Afrika Green Tech unterwegs ist? Warum ist es so, dass diese ganzen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, so wie du auch, was ist es, dass die für sich erkannt haben, nicht nur Geld scheffeln zu wollen, sondern tatsächlich etwas zu verändern?
Was ist es? Ich kann es dir nicht sagen, also es ist ja oft ein Impuls, ne? Oder oft so ein Moment, wo es dann Klick macht. Kurze Schleichwerbung für meinen Podcast. Nein, aber es ist ja oft, ich hatte bei der Weltreise diesen Moment, wo ich wirklich mit Maxi in Thailand war und wir lagen da im Bett und ich dachte mir so, krass, der ist ja ganz schön groß schon und der kommt ja bald in die Schule. Und als ich das durchgedacht habe, dachte ich mir so, scheiße, wenn der in die Schule kommt, dann ist halt nichts mehr mit, ich nehme dich mal aus dem Kindergarten raus und wir reisen mal ein bisschen, weil ich da freiberuflich gearbeitet habe, sondern dann sind wir an diese Schulzeiten, an die Ferienzeiten gebunden. Und das war mein Klickmoment, das dann zu machen. Genauso der Klickmoment für mich für Nookies war die besagte Szene, als die Binde mir verrutscht ist. Der Klickmoment für die Foundation war eigentlich, als ich da saß vor diesen Kisten mit Schrott, was ich nicht verkaufen konnte und mir dachte, ey, wer bin ich denn? Was ist meine Firma? Wofür stehe ich denn, wenn ich das alles nicht habe? Also ich glaube, es sind halt immer diese Momente dann auch, die einen in dieses Umdenken bringen. Und weiß nicht, vielleicht ist es auch was mit, keine Ahnung, so ein bisschen Helfersyndrom oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, entweder man hat's oder man hat's nicht. Kann man das so sagen?
Ich hoffe, dass das nicht so ist. Nee, weißt du, warum ich das hoffe, dass das nicht so ist? Weil es wäre doch total geil, wenn wir alle als Menschen diesen Klickmoment hatten. Mm. Wenn wir es schaffen würden, anderen Menschen auch diesen Moment nahe zu bringen, diesen Moment zu, vielleicht sie sogar zu diesem Moment zu führen, damit es selber bei ihnen Klick macht. Damit sie selber eben nicht mehr ihren Bugaboo durch den Prenzlauer Berg schieben und sich denken, nach mir die Sintflut. Und es sind einfach zu viele, die sich denken, nach mir die Sintflut.
Hast du das Buch von Rutger Bregmann im Grunde gut gelesen?
Nein.
Und Utopie für Realisten?
Nein.
Habe ich mir am Wochenende bei Blinkist reingezogen, weil das Thema für den anderen Podcast war, den ich gerade mache mit Felix.
Ja. Das neue Geben.
Und da sagt er, und das hat mich ehrlich gesagt auch wirklich überrascht, dass Menschen ja im Grunde gut sind. Ja, und das ist so, da bin ich manchmal auch so ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der Weltreise war das auch immer so mein Credo, ey, die Leute sind gut. Von wem wir da alles eingeladen wurden, wo wir mit unserem Camper in Australien in der Einfahrt übernachten durften, was das für coole Momente waren, wo ich wirklich gedacht habe, ey, Menschen sind echt im Grunde gut, ja, die sind so nett zu uns auf der Weltreise. Dann manchmal denke ich aber auch so, weiß ich nicht, weil wie du jetzt sagst, ne, mit dem Bugaboo irgendwie durch den Prenzlauer Berg schieben und keine Ahnung, nicht in die Nukis Foundation stiften, finde ich halt ungut. Weißt du, da bin ich da manchmal auch so ein bisschen, was sind denn die Menschen jetzt? Sind sie gut oder sind sie halt nicht so gut? Und die Antwort habe ich noch nicht so ganz gefunden, aber ich hoffe, dass sie eher gut sind und alle in die Nukis Foundation stiften.
Janina, meine letzte Frage für dich.
Ach schon, es macht das so Spaß.
Ja, wir lassen es offen, vielleicht machen wir irgendwann einen zweiten Teil.
Ja, gerne.
Meine letzte Frage für dich. Mit welchem Song möchtest du den Podcast beenden?
Everywhere von Fleetwood Mac.
Dankeschön für deine Zeit und für das schöne Interview.
Ganz gerne. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Der Podcast, der wirkt. Präsentiert von Viva Equality. Mit freundlicher Unterstützung von Makiko.